Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelmarker-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Stift die Bibel liest. Es ist eines meiner Lieblingswerkzeuge. Zu einem bin ich ein visueller Typ und kann mir so die Sachen besser merken. Oft male ich bestimmte Worte, Sätze in den gleichen Farben an oder mache Markierungen, mal kleine Bildchen mir hin. Und so merke ich mir die Bibel, weiß ungefähr, wo ich was gemacht habe, mache meine Augen zu und kann das mir in meinem Geiste vorstellen. Also das ist ein einfaches Werkzeug, das ich sehr gerne benutze. Meine Bibel ist voll gemalt mit solchen Dingen. Zum anderen ist es aber auch ziemlich einfach. Man braucht keine großartigen Programme oder ja, es ist ziemlich einfach. Es reicht ein Stift, ein Bibeltext, eine Bibel, in der man schreiben und malen darf. Und dann kann es schon losgehen. Und oft ist das etwas, was ich mitnehme und dann lese und zeichne und einfach, um den Bibeltext wahrzunehmen. Wir sind jetzt immer noch in dem Bereich Beobachtung machen. Und das ist ein Werkzeug, das mir hilft, Beobachtungen zu machen. Das heißt, jedes Wort, jeden Satz, jeden Abschnitt für sich selbst wahrzunehmen, Fragen zu stellen, Dinge anzuschauen, die einem auffallen, sie zu markieren. Darum geht das jetzt in diesem Schritt. Also wir sind immer noch bei Beobachtungen machen und den Bibeltext wahrnehmen. Und das möchte ich euch zeigen an den beiden Möglichkeiten. Zu einem einfach erstmal an einem ganz Bibeltext. Das möchte ich euch jetzt hier einfach zeigen, wie ich damit arbeite. Also das wäre jetzt der Bibeltext, den ich euch zeige. Das ist Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Immer noch der gleiche Text wie in den Episoden davor. Bewusst diesen Text genommen, der uns bekannt ist und einfach jetzt, wie arbeite ich oder wie male ich mit dem Stift? Wie lese ich diesen Text mit dem Stift? Ich mache Beobachtungen. Das Erste, was mir auffällt, ich lese und die elf Jünger aber gingen nach Galiläa. Das, was mir auffällt, natürlich, dass das hier elf sind. Die elf Jünger gehen nach Galiläa, nicht zwölf. Wir wissen, Judas ist nicht dabei. Okay, aber dass jetzt die elf betont werden, das ist das Erste, was mir auffällt. Und dann zuerst sind es, dass die elf Jünger, die nach Galiläa gehen, und als sie dort ankommen, gibt Jesus ja ihnen einen Auftrag, Jünger zu machen. Und dann heißt es, schaut mal hier, macht alle Nationen zu Jüngern. Also dieses Jünger machen und hier Jünger machen, das steht hier im Zusammenhang. Zuerst sind es nur elf und hier sind es dann alle, die Jünger werden sollen, und zwar alle Nationen werden zu Jüngern. Also markiere ich mir diese elf hier und die Nationen. Das ist das, was mir zum Beispiel auffällt. Oder die elf gingen nach Galiläa. So, was bedeutet für nach Galiläa? Gingen sie nach Galiläa? Waren sie alle nach Galiläa gegangen oder waren sie in Galiläa? Was hat das mit Galiläa auf sich? Also nicht Judäa, sondern Galiläa. Wir wissen, dass ja Jesus da viel Zeit verbracht hat, da die meisten der Jünger von Galiläa stammen. Also beruft er sie dahin. Sie ging nach Galiläa und dann aber heißt es an den Berg ging sie. Und ich markiere mir mal hier den Berg. Sie gingen an den Berg, wohin sie Jesus bestellt hatte. Also hier ist eine weitere Beobachtung, die ich gemacht habe. Die Berge spielen in der Bibel eine wesentliche Rolle, und ich frag mich, warum hat er sie an den Berg bestellt? Also zu einem, welcher Berg ist das? Welcher Berg will ich wissen, an welchen Berg Richtung Galiläa, an, nach Galiläa, wohin hat er sie bestellt, wo haben sie ihn da getroffen? Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, warum ein Berg? Das heißt, die Berge spielen in der Bibel eine große Rolle. Und ich muss mir anschauen, welche Rolle spielen Berge im Alten Testament und welche Rolle spielen sie im Neuen Testament. Und vor allem gibt es auch andere Berge. Im Matthäus-Evangelium spielen Berge im Matthäus-Evangelium, im Neuen Testament und Alten Testament eine Rolle. Und die Bibelkundigen würden jetzt schon wissen, ja doch, sie spielen eine Rolle. Wir haben zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, ich mal nochmal hier ein Berg hin, wir haben hier die Bergpredigt, die im Matthäus-Evangelium, wir haben Berg der Verklärung, im Matthäus-Evangelium. Also es ist schon so, dass die Berge im Matthäus-Evangelium und eine Rolle spielen. Was passiert auf diesen Bergen hier? Was geschieht auf diesen Bergen? Und das wird uns dann helfen, um das zu verstehen, was auch hier in Matthäus 28, 16 bis 20 passiert. Nur nebenbei, manche glauben, dass Golgatha auch ein Berg ist, aber Golgatha ist kein Berg gewesen. Genau, das kommt hier nicht in die gleiche Kategorie. Aber wenn man die anderen Passagen, nur gerade diese beiden, zum Beispiel die Bergpredigt nimmt, dann wird man feststellen, dass hier Offenbarung geschieht. Der Wille Gottes wird hier offenbart und der Wille Gottes wird hier gezeigt. Und von daher ist es, sind Berge, spielen eine wesentliche Rolle. Genau das Gleiche, wenn man dann in Altes Testament geht, dann haben wir auch Sinai, einen Berg Sinai und andere Horeb und andere Berge. Und da ist auch jedes Mal Offenbarung des Willen Gottes. Wird da uns berichtet. Von daher spielen Berge eine wichtige Rolle. Und wenn wir hier also im Ende des Matthäus-Evangeliums sind und dann heißt es, hat sie einen Berg bestellt, dann ist es jetzt nicht nur geografisch ein Ort, den wir natürlich uns auch anschauen müssten, sondern das ist auch geistlich ein Ort, an dem jetzt Jesus ihnen eine Offenbarung geben wird, eine Offenbarung, sich offenbaren, seinen Willen offenbaren will, den göttlichen Willen offenbaren will. Von daher spielen hier die Berge eine wesentliche Rolle. Das, genau, und da bestellt er sie, also ein interessanter Ausdruck, er bestellt, so wie bei Jona. Es heißt, Gott bestellt einen Wind, Gott bestellt eine Rizinuspflanze, einen Wurm, einen Ostwind, eine Sonne und alle immer wieder haben wir dieses bestellt. Also der hat was mit Autorität, mit Vollmacht und zu tun. Also das ist die Art und Weise, wie ich dann an dem Text rangehe und einfach versuche, Dinge wahrzunehmen, mir kleine Bildchen mache, Sachen notiere, um es einfach wahrzunehmen, um was es hier geht. Das Gleiche kann man natürlich auch an dem Schaubild machen, den ich in dem letzten Video, im letzten Video erstellt habe. Und an diesem Schaubild kann man genauso weiterarbeiten. Das mache ich auch so gerne, weil das noch mehr visuell mir die Struktur aufzeigt und da kann ich einfach mit dem Stift die Bezüge einfach nur ein bisschen besser rausarbeiten. Also dann haben wir einfach hier wieder das Gleiche. Wir haben die 11 Jünger und der Auftrag geht, macht alle Nationen zu Jüngern. Also ist das hier der Bezug von 11 Hanselns, von 11 sollen dann alle Nationen zu Jüngern gemacht werden. Das ist ein Riesensprung. Allein darüber nachzudenken, wen Jesus hier nimmt und wer als Grundlage für die weltweite Mission dient, ist unglaublich. Also guckt man sich diese 11 Jünger hier an, wer sie waren. Und Galiläer, sie waren Fischer, sie waren ungebildete, ganz normale Männer und mit allen Schwächen und mit allen Hindernissen und Makeln. Und sie sollen die Grundlage dafür sein, dann die ganze Welt zu missionieren. Wie kann das sein? Und das ist dann die nächste Beobachtung, die ich mache. Jesus beginnt ja ihnen und bevor er ihnen sagt, sie sollen gehen, sagt er, mir ist alle Macht gegeben. Also dieses alle Nationen zu Jünger machen, ist nur deswegen möglich, weil Jesus alle Macht gegeben worden ist. Das ist so, so, so wichtig, weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Darum können auch diese 11 Jünger gehen und die ganze Welt missionieren. Es liegt also nicht in ihrer Fähigkeit, es liegt also nicht in ihrer Kraft und in ihrer Macht und ihrer Begabung, sondern das liegt in der Macht Jesu. Das ist das Geheimnis dieses Auftrages, das wir haben. Weil ihm alle Macht gegeben ist, geht nun hin. Dieses Nun, man kann auch übersetzen, darum. So, weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, so was beide Herrschaftsbereiche im Himmel und auf Erden, in diesen beiden Herrschaftsbereichen übt Jesus seine Macht aus, also nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, was ja für viele schwierig ist zu verstehen und schwierig zu glauben ist, weil sie ja meinen, dass Jesus gerade nur im Himmel regiert, aber noch nicht auf der Erde. Auf der Erde regiert noch der Teufel. Hier sagt Jesus, weil mir alle Macht gegeben ist und auch auf der Erde sollen sie zu den allen Nationen gehen. Und diese Nationen, die sind ja natürlich noch auf der Erde. Und dass dann Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen getauft und gelehrt werden können, das liegt an der Macht Jesu. Das ist so, so entscheidend. Der Fokus ist nicht, was die Jünger in erster Linie tun sollen. Der Fokus liegt, dass Jesus alle Macht hat. Und ich möchte da diese Brille hinmachen. Das ist ganz stark der Fokus. Jesus hat die Macht. Und das ist das Erste, was er ihnen sagt. Mir ist alle Macht gegeben. Darum sollen sie hingehen. Und eben darum geht hin. Und dann können sie aus diesem Grund machen, taufen und lehren. So. Sie sollen taufen auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes, auf den Namen des Heiligen Geistes. Warum auf den Namen und nicht in dem Namen? Das habe ich in einem Kurz- und Knapp-Video auch auf unserer Seite erklärt. Hier an dieser Stelle, hier geht es Zugehörigkeit. Zugehörigkeit ist auf. Auftrag wäre ihm im Namen Jesu zu taufen. Aber Jesus macht deutlich, geht hin und macht zu Jüngern und macht sie mir zugehörig. Das heißt, sie gehören mir, nicht den Jüngern, nicht den 11 und den 12 Aposteln gehören sie. Sie werden nicht auf ihren Namen getauft, auf den Namen irgendeiner Domination, auf den Namen einer Kirche. Sie werden getauft auf den Namen Jesu. Das ist die Zugehörigkeit. Das heißt, des dreieinigen Gottes, ihm gehören sie. Und dann ist also dieses Machen, Taufen und dann Lehren. Und Lehren alles zu bewahren. Das ist ein weiteres interessantes Wort, bewahren. Man kann auch halten. Hier das Halten, das Bewahren, was Jesus geboten hat. Und dieses Bewahren ist, was er geboten hat. Und da stellt sich die Frage, was hat er denn geboten? Und ich denke, hier ist ein gutes Schriftstudium notwendig. Was hat denn Jesus geboten? In erster Linie, jetzt ist wichtig, in erster Linie schaue ich mir das Matthäusevangelium an und frage, was lehrt uns das Matthäusevangelium, was Jesus geboten hat? Das Matthäusevangelium hat 5 Redeblöcke. Redeblöcke, in denen fünf Leer bis Platz hat, in denen es fünf Lehrblöcke, Redeblöcke Jesu gibt. Und das heißt, wenn ich wissen will, was hat er geboten, dann muss ich mir diese Lehrblöcke Jesu anschauen. Zum Beispiel die Bergpredigt ist hier, die Gleichnisreden sind hier, die Wehrufe, Endzeit und so weiter. Also es gibt verschiedene Lehrblöcke, in denen Jesus das hier unterweist und ihnen aufzeigt, was sie alles bewahren sollten. Das ist ein weiteres Studium, das man sich da anschauen muss. Was muss man denn die Jünger lehren? Das ist ganz, ganz wichtig. Was müssen die Jünger lernen? Darum geht's. Die Jünger sollen ja lernen, was Jesus geboten hatte. Das ist unser Auftrag. Und auch Inhalt, was Jünger machen bedeutet. Und dann möchte ich euch noch etwas zeigen, etwas wirklich Herrliches. Jetzt haben wir die Zusage, mir ist gegeben, alle Macht. Und dann haben wir eine Verheißung, die wirklich in einer Klammer steht hier oder in Bezug steht. Und er verspricht, er sagt, und siehe, das ist ein Ausrufen, das ist eine Begeisterung, das ist eine Aufmerksamkeit erwecken. Und siehe, ich bin, also Jesus sagt, ich bin bei euch, das ist die Verheißung. Der Grund, warum sie das hier machen können, also hingehen, so das Hingehen, das Jünger machen, das Taufen, das Lehren, ist bedingt natürlich durch die Macht Jesu und seine vollkommene Macht, aber nicht nur einfach, dass er die Macht hat, sondern dass er, der die Macht hat, jetzt bei euch ist, also bei uns ist. Und zwar alle Tage, das heißt nicht nur einmal, sondern er verspricht, er ist mit dabei bei diesem Missionsauftrag, dabei Menschen, Jünger von der ganzen Welt zu machen. Jesus ist dabei, das ist eine wirkliche, herrliche Zusage. Da können wir uns Matthäus 18 auch miteinander anschauen. Da sagt Jesus auch, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also da gibt's eine ähnliche Verheißung. Das wäre interessant, in Matthäus 18 das anzuschauen. Aber das ist herrlich. Jesus sagt, er ist alle Tage hier. Das ist etwas Wunderbares. Und zwar wie lange? Bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, bis diese irdische Zeit vollendet ist und die neue Zeit anbricht. So lange geht das Jüngermachen. Auch das ist ein Jüngermachen, das heißt Gemeinde bauen bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn die Zeit vorbei ist und die neue Zeit anbricht, neuer Himmel, neue Erde, so lange werden Jünger gemacht, so lange wird das Reich Gottes gebaut. Dahinter stecken natürlich viele wichtige Hinweise bezüglich der Endzeitlehre. Da gibt es auch einiges zu entdecken. Einfach mal ganz grob so mit dem Stift Bibel lesen, so mit dem Stift den Text lesen, sich Dinge markieren, Fragezeichen aufschreiben, so einen Berg aufmalen und sagen, okay, nochmal nachschauen, wo tauchen Berge auf, im AT, im NT und so weiter. Also einfach ein bisschen mit dem Stift arbeiten. Ich möchte vielleicht euch noch eine kurze Sache, auf solche Sachen Acht geben. Zum Beispiel, sie gehen, sie sehen, Jesus redet mit ihnen und sprach. Also auch auf solche Dinge einfach Acht geben. Genauso wie macht, tauft, lehrt. Arbeitet mit dem Stift, zeigt, macht euch Notizen. Nehmt den Text einfach ein bisschen wahr. Das ist die Art und Weise, wie ich am Text arbeite. Ich hoffe, dass euch das ein Gespür gegeben hat, oder zumindest euch reingenommen hat in die Art und Weise, wie ich mit dem Stift die Bibel lese. Und ich bete, dass dieses kleine Werkzeug euch zu mündigeren Bibelleser macht. Macht's gut, ihr Lieben.